Ja, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich bin gern heute Morgen mal wieder hier zu Ihnen gekommen. Ich freue mich auch, dass Sie es gewagt haben, heute Morgen hierher zu kommen, trotz Corona. Jetzt werden Sie möglicherweise denken, was hat denn der Besuch dieses Gottesdienstes mit einem Wagnis zu tun? Sie haben recht. In einem so freien Land wie der Bundesrepublik Deutschland gehört nichts dazu, eine christliche Veranstaltung zu besuchen. Außerdem können Sie ja nichts verlieren, höchstens Ihre Zeit. Falls Sie nachher der Meinung sind, diese Stunde hätte ich sinnvoller nutzen können. Hinsichtlich Ihres Kommens also von einem persönlichen Wagnis zu reden, ist falsch. Oder etwa doch nicht? Es könnte ja passieren, dass Sie nachher ganz anders hier rausgehen, als Sie reingekommen sind. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben oder ob Sie das einkalkuliert haben. Mir ist das vor circa 55 Jahren ganz eindrücklich passiert. Ich habe an einer christlichen Freizeit teilgenommen, wegen des Vergnügens, nicht um Christ zu werden. Aber während dieser Zeit war an diesem Ort eine Zeltmissionsveranstaltung. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich noch, früher gab es mal sowas. Und dann bin ich in dieser Zeltmissionsveranstaltung zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und wie unvorhersehbar das war, können Sie daran erkennen, als ich nach Hause kam und das meinem Vater erzählte, ich stamme aus einer sehr christlichen Familie, da hat er mich gefragt, ob ich Geld haben wollte. Er konnte sich das gar nicht vorstellen. Und erst als ich spielte damals noch Fußball, war sehr schlank und jung und frisch und so weiter, sieht man mir heute gar nicht mehr an, erst als ich anstatt dreimal zum Fußballtraining nur noch zweimal ging und das eine Mal eben zur Bibelstunde, da ahnte er, da könnte was dran sein. Sicher hängt die Beantwortung dieser Frage auch damit zusammen, was Sie für ein Wagnis halten. Denn wo der eine sagt, da habe ich etwas in die Waagschale geworfen, sagt der andere lächelnd, das hätte ich doch mit links gemacht. Vielleicht fragen Sie sich überhaupt, zu welchem Menschentyp gehöre ich denn eigentlich? Zu denen, die nur hin und wieder etwas wagen? Oder zu denen, die gar nichts wagen? Oder zu denen, die vielleicht einmal oder zweimal etwas gewagt haben? Ordnen Sie sich bitte nicht zu schnell ein, denn Sie wagen mehr, als Sie denken. Sie wagen es vielleicht, mit dem Auto zu fahren, obwohl Sie wissen, dass jeden Tag auf den Straßen Menschen durch Autounfälle umkommen. Und so könnte ich jetzt fortfahren, um all Ihre Wagnisse zu beschreiben. Dazu gehören zweifelsohne flüchtige und oberflächliche Wagnisse, die wir viel zu selbstverständlich hinnehmen und deshalb schon längst wieder vergessen haben. Dazu gehören aber auch Wagnisse, die unser Leben entscheidend geprägt haben. Zum Beispiel das Eingehen einer Ehe. Ich habe das vor 47 Jahren gewagt. Oder die Berufswahl. Darunter sind aber auch Wagnisse mit enttäuschendem Ausgang, an die wir nicht gerne zurückdenken. Und wir sind froh, wenn wir sie sogar überhaupt einigermaßen vergessen können. Aber es gibt auch positive Erlebnisse, die für unser Leben entscheidend wurden, wo uns letztlich wieder erwarten und berechnen, eine Sache doch noch gelungen ist. Wenn wir die Wagnisse, durch die sich unser Leben zum Guten verändert hat, weitererzählen, halten fremde Menschen das manchmal kaum für möglich. Doch die Menschen, die uns gut kennen, glauben es uns, auch wenn sie gar nicht dabei gewesen sind. Warum? Weil sie Vertrauen zu uns haben. Und vielleicht sind unsere Freunde gerade deshalb nicht misstrauisch, weil wir ihnen auch schon einmal erzählt haben, wie wir gescheitert sind. So eine Geschichte. Wie einer etwas wagt und dann doch scheitert. Wie einer etwas wagt und dann doch scheitert, erzählt der Evangelist Matthäus im 14. Kapitel, in den Versen 22 bis 33. Dort im Matthäusevangelium, Kapitel 14, heißt es ab Vers 22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüber zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einem Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Soweit der Bericht des Matthäus. In unserem so fortschrittlich scheinenden Zeitalter ist manch einer kritisch gegenüber solchen Berichten und fragt, ob das überhaupt möglich sei. Die Frage aber, ob diese Begebenheit wahr ist, sollte man so nicht stellen. Denn für den Menschen, der sie erlebt hat, ist sie wahr. Und sie wird wahr für den, der unvoreingenommen ist gegenüber diesem Geschehen. Dabei unternimmt Matthäus nicht den Versuch, das Versagen des Petrus zu verschweigen. Nein, Petrus wird uns geschildert als einer, der einen Schritt wagt, vielleicht zwei, drei Schritte wagt und der dann sinkt, der dann doch scheitert. Kennen Sie das auch im übertragenen Sinne? In unserer Geschichte geht es ja im tiefsten Grunde um die Frage, woran halte ich mich fest? Woran halte ich mich fest? Im Leben und auch dann, wenn es ans Sterben geht. Nun ist es das gemeinsame Schicksal aller Menschen, um es in einem Bild zu sagen, dass wir in einem breiten Strom schwimmen und wenn wir nicht aufpassen, abgetrieben werden. Das ist der Strom der Vergänglichkeit. Da krallt sich einer am anderen fest und denkt, jetzt habe ich jemanden, an den ich mich halten kann. Aber auf einmal merkt er, der andere wird ja auch nur mitgetrieben von diesem Strom der Vergänglichkeit. Andere finden im Bild gesprochen das Brettchen eines günstigen Horoskops, vielleicht sogar zusätzlich garniert mit Versicherungen oder einer soliden finanziellen Altersversorgung. Seit einigen Jahren gibt es auch vor allem in Westeuropa eine ganz neue Religion. Die Gesundheitsreligion. Früher, vor 1000 oder 500 Jahren, versuchten die meisten Menschen, weil sie damals noch frömmer waren, die Seele zu retten. Heute nur noch die Gesundheit. Manche versuchen auch nur noch ihre Figur zu retten. Es gibt Menschen, die leben nur noch vorbeugend, um eines Tages gesund zu sterben. Während viele Menschen im Mittelalter ihre diesseitige Lebenszeit plus dem ewigen Leben vor sich hatten, also im Schnitt 40, 50, 60 Jahre, so war das damals, plus Ewigkeit, schmilzt die Lebenszeit vieler Menschen heute drastisch zusammen. Zwar 80, 90, vielleicht in Zukunft häufiger 100 Jahre, aber danach kommt für diese Menschen nichts mehr. Schluss aus, das war's. Wer nicht mehr mit dem ewigen Leben rechnet, muss alles schon hier und jetzt haben. So wie es in einem Werbeslogan hieß, ich will alles, aber bitte sofort. Manche Leute fühlten bzw. fühlen sich ganz sicher. Sie haben nämlich einen ganz dicken Balken erwischt. Eine gewichtige Weltanschauung. Daran können sich Tausende, ja vielleicht sogar Millionen festhalten. Das beeindruckt die Leute sehr. So wie es noch im Dritten Reich schrecklicherweise hieß, heute gehört uns Deutschland, morgen die ganze Welt. Und dann war schon nach 12 Jahren das tausendjährige Reich Gott sei Dank vorbei. Diese Menschen, die sich an eine Weltanschauung halten, merken oft gar nicht, dass dieser große Balken auch nur mitgetrieben wird in diesem Strom der Vergänglichkeit. Mittlerweile sind sogar immer mehr asiatische Balken in Form diverser Praktiken und Religionen zu uns herübergeschwemmt worden. Und manche Psychologen erinnern uns an die Balken in uns selbst, unsere eigene Stärke, oder unser positives Denken. Sie sagen, du musst morgens beim Frühstückstisch schon gleich anfangen, positiv zu denken. Und dann wird es ein guter Tag. Und Menschen orientieren sich an diese Ratgeber und haben doch keinen festen Halt. Wenn es einen festen Halt gibt, dann muss er nach meiner Überzeugung logisch außerhalb des Stromes verankert sein. Ich sage es mit einem biblischen Ausdruck. Er muss in der Ewigkeit verankert sein. Nur dann kann er uns festen Halt geben. Wie war es nun damals? Die Jünger von Jesus sind mit ihrem Boot unterwegs und wollen ans andere Ufer. Dabei werden sie plötzlich bedroht vom Wind und demzufolge von den Wellen. Und auf einmal, Jesus ist auf dem Wasser und unterwegs zu ihnen. Aber die Jünger sehen nur ein Gespenst, weil sie sich Jesus auf dem Wasser nicht vorstellen können. Das ist der Einbruch einer anderen Dimension, einer Wirklichkeit, die unheimlich ist, weil sie das in ihrer bisherigen Erfahrungswelt unsicher macht. Sie erkennen Jesus erst, als er zu ihnen spricht: Habt keine Angst, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus wird in jenem Augenblick wohl an all das gedacht haben, was er mit Jesus schon früher erlebt hat. Und er hat ja nicht wenig mit Jesus erlebt. Petrus hat ja erfahren, wie Jesus ihn teilhaben lässt an seiner Kraft und Liebe. Dass Jesus Macht hat über Sünde, Krankheit und Tod. Wie Jesus ihm eine einmalige Perspektive für die Zukunft schenkt. Ist es insofern verwunderlich, dass Petrus denkt, wenn mein Herr Jesus über das Wasser gehen kann, dann kann ich das auch, wenn er mir den Befehl dazu gibt. Jesus bejaht überraschenderweise das etwas ausgefallene Experiment seines Jüngers und hat vielleicht sogar seine Freude daran, dass da jemand einmal ganz ohne großes Nachdenken seinen Glauben munter ausprobiert. Wer allzu sehr darüber nachdenkt, was er beten oder glauben darf, und wer vor lauter Angst, etwas Unmögliches von Gott zu fordern, schließlich immer nur ergeben sagt, dein Wille geschehe, der traut Gott am Ende gar nichts mehr zu. Und seine Bedenken sind in Wirklichkeit nur Kleinglauben. Da ist der forsche und zum Risiko entschlossene, ja auch zum Reinfall bereite Jesus, seinem Herrn Jesus Christus, schon lieber. Es ist also keine Mutprobe im üblichen Sinne, wenn Petrus jetzt auf dem Wasser gehen will. Er springt ja auch nicht einfach über Bord. Er wartet erst auf Jesu Wort und sagt, wenn du es bist, Herr, dann gib mir den Befehl, über das Wasser zu dir zu kommen. Petrus rechnet ganz fest damit, dass dann, wenn Jesus ruft, Dinge und Taten möglich sind, die bisher für ihn nicht möglich waren. Vergessen Sie das bitte nicht, dass dann, wenn Jesus Sie ruft, Dinge und Taten in ihrem Leben möglich sind, die bisher für ihr Leben nicht möglich waren. Dann allerdings wagt Petrus den Schritt aus dem Boot heraus, tritt auf das Wasser zu und schreitet tatsächlich auf Jesus zu und das Wasser trägt ihn wirklich. Er sinkt nicht. Natürlich ist dieser Schritt des Petrus zu Jesus ein Wagnis. So ist auch heute noch jeder Schritt eines Menschen zu Jesus ein Wagnis. Wer zu Jesus geht, das heißt heute, wer zu ihm betet oder sich auf sein Wort einlässt, riskiert etwas. Doch solch ein Schritt ist auch heute noch gleichzeitig ein befreiendes Erlebnis. Denn wer zu solch einem Schritt bereit ist, wird sich nicht mehr damit abfinden, dass in seinem Leben eben immer alles beim Alten bleibt, alles seine eigene Gesetzesmäßigkeit hat und behält. Wer mit dem Sohn Gottes heute rechnet, erwartet auch Veränderung. Veränderung bei sich selbst, manchmal auch bei anderen und demzufolge auch Veränderungen in den Verhältnissen. Nur wenn der Mensch sich ändert, ändern sich auch die Verhältnisse. Daran sind bisher alle großen Revolutionen gescheitert. Das klassische Beispiel dafür ist der korrupte Zollbeamte Zachäus in Jericho. Nach der Begegnung mit Jesus tritt er vor das Haus und sagt, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich das vierfach zurück. Wer heute auf Jesus vertraut, wird mitten in seinem gewöhnlichen Alltag bereit, das Ungewohnte zu tun. Wie heißt es so schön in einem christlichen Kinderlied? Sei ein lebendiger Fisch und schwimm gegen den Strom. Wer mit der Existenz Jesu rechnet, handelt ganz bewusst gegen manche bisherigen Erfahrungen. Eine solche Lebenseinstellung Ich weiß das von mir selbst und der eine oder andere von Ihnen wird das genauso kennen. Wirkt ganz einfach befreiend. Oder ist es nicht befreiend, wenn ich, um nur einige Beispiele zu nennen, durch meine Beziehung zu Jesus weiß, dass ich nicht, wie es der Nobelpreisträger für Medizin und Gottesleugner Jacques Monod mal gesagt hat, er hat gesagt, der Mensch sei ein Zigeuner am Rande der Milchstraße, das dürfte heute nicht mehr sagen, ist nicht politisch nicht korrekt, deswegen sage ich es mal so, er hat gesagt, der Mensch ist ein heimatloser Vagabund am Rande der Milchstraße. Und er wollte sagen, der Mensch ist in diesem großen Universum verraten und verkauft, für den interessiert sich keiner, den kennt keiner. Aber ich weiß als Christ, dass ich durch meine Beziehung zu Jesus von Gott gehalten bin, dass Gott mich ganz persönlich kennt, dass Gott mich ganz persönlich liebt, dass meine Sünde durch Jesu Tod am Kreuz von Golgatha vergeben ist und ich mich nicht mehr weiter damit abquälen muss, dass ich hilfreich für mich und andere Menschen handeln kann, weil ich Gottes Weisungen kenne. Wer sich zum Beispiel an die Weisungen Gottes hält, entdeckt, wie befreiend die großartige Kraft der 10 Gebote ist. Nehmen Sie beispielsweise das Gebot, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Luther hat das lapidar so ausgedrückt, du sollst nicht lügen. Was meinen Sie, was sich an Ihrem Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft oder in den sozialen Medien oder sogar in Ihrer Gemeinde ja alles ändern würde, wenn sich jeder an dieses Gebot halten würde? Oder nehmen Sie das Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, für Esel können Sie heute Auto einsetzen, noch alles, was dein Nächster hat. Wahrscheinlich ist Ihnen schon längst aufgefallen, wie sehr der Faktor Neid unser Leben bestimmt. Achten Sie mal drauf, wenn Sie anfangen, sich mit anderen zu vergleichen, wird das Ende Ihrer Zufriedenheit eingeläutet. Wie oft kaufen sich Menschen etwas nur, weil sie es beim anderen sehen, nicht weil sie es brauchen. Und dann, wenn sie es haben, sind sie überraschenderweise nicht glücklicher als vorher. Weil, so hat die Forschung festgestellt, der glücklichste Moment ist kurz bevor man es hat, was man sich wünscht. Auch da sieht der Umgang zwischen uns ganz anders aus, wenn zwei sich gegenseitig das gönnen, was der andere hat. Es ist ganz natürlich und selbstverständlich, dass ich, wenn ich 16 Stunden am Tag über die Angelegenheiten dieser Welt nachdenke und nur 5 Minuten über Gott, diese Welt mir als eine 200-mal größere Wirklichkeit erscheinen muss als Gott. Es ist ja auch klar, angenommen, Sie lesen 5 Minuten die Bibel, wobei ich glaube, die meisten Christen machen das doch nicht einmal. Entschuldigen Sie, aber das ist so mein Eindruck. Aber angenommen, Sie lesen pro Tag 5 Minuten die Bibel, und schauen dann, wenn Sie älter sind, 3,5 Stunden fern, das ist so der Durchschnitt des deutschen Fern. Oder sind, wenn Sie jünger sind, mindestens 3,5 Stunden in den sozialen Medien, bei Facebook, bei Twitter und ich weiß nicht, was es alles da gibt. Was meinen Sie, wer dann Ihr Leben bestimmt? Denn was ich anschaue, gewinnt Macht über mich. Und schließlich weiß ich durch meine Beziehung zu Jesus, dass ich nicht in eine ungewisse Zukunft gehe, sondern der neuen Welt Gottes entgegenlebe, in der es dann kein Geschrei, kein Schmerz, kein Leid, sogar keinen Tod mehr geben wird. Und ich keine Heidenangst vor dem Tod haben muss. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat mal gesagt, die Angst vor morgen ist eine zutiefst heidnische Einstellung. Ein Christ lebt im Heute. Und nicht zuletzt, dass ich bei meinem Tun und Lassen mit Jesu Hilfe rechnen kann. Ein solches Leben wirkt wirklich befreiend. Und die Probleme auf unserem Planeten werden meines Erachtens in letzter Zeit immer größer. Nicht nur durch die Pandemie und den schrecklichen Krieg in der Ukraine. Und damit macht sich zugleich unter den Menschen immer mehr Ratlosigkeit und Verzweiflung breit. Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch hat schon vor Jahren geschrieben, die Zukunft gehört der Angst. Und Karl Jaspers, einer der großen deutschen Philosophen, schrieb, eine vielleicht so noch nie dagewesene Lebensangst ist der unheimliche Begleiter der modernen Menschen. Dasein überhaupt scheint nichts als Angst zu sein. Achten Sie einmal darauf, Ein großer Teil der Angst vor der Zukunft ist begründet in den unbewältigten Problemen der Gegenwart. Gestatten Sie mir deshalb einmal die ganz persönliche Bitte. Prüfen Sie einmal kritisch, ob Sie nicht gerade dort, wo Sie meinen, alles so nüchtern einzuschätzen, oft sehr schnell den Mut verlieren. Wirklichkeitsnah sein und enttäuscht sein, das liegt manchmal ganz dicht beieinander. Denn wenn wir zum Beispiel sagen, so ist das eben im Leben, dann spielt doch oft auch der Gedanke mit, so bleibt das auch in meinem Leben, daran lässt sich sowieso nichts ändern. Und dann erwartet man leider für sich und diese Erde nichts mehr. Deshalb ist der im Bild gesprochen erste Schritt auf dem Wasser so befreiend. Was Petrus da auf dem Wasser mit Jesus erlebte, das konnte er eben im Schiff nicht erfahren. Er musste auf das Wasser hinaus, um diese Erfahrung zu machen. Ich finde, genau das ist die Not vieler Menschen. Und manchmal ist das auch meine Not. Dass sie zwar einen Fuß auf das Wasser setzen, aber sich zugleich an der Bordwand des Schiffes krampfhaft festhalten. Dass sie womöglich sonntags in den Gottesdienst gehen. Aber in der Woche sofort wieder vergessen, was sie dort gehört haben. Dass sie vielleicht von Jesus viel halten, sich aber im grauen Alltag doch lieber auf sich selbst verlassen. Sie wollen eigentlich heraus aus ihren unbefriedigenden Gewohnheiten. Sie wollen loskommen von schlechten Bindungen. Sie möchten so gern vieles in ihrem Leben anders machen. Aber sie sind nicht bereit, ihr bisheriges, selbstgebautes Lebensschiff zu verlassen. Ganz gleich, ob die Wellen hoch oder niedrig sind. Sie trauen sich nicht, weil sie Angst haben, nasse Füße zu bekommen. Angst haben vor sich selbst. Und Angst haben vor den anderen, was die wohl denken, wenn sie mit diesem Jesus ernst machen. Sie treffen darum keine eindeutigen Entscheidungen. Sie legen sich am liebsten nicht fest. Solange wir aber nicht ganz auf Jesus zugehen, können wir auch nicht erfahren, ob er wirklich hält, was er verspricht. Wer auf dem Wasser gehen will, muss auch aus dem Boot steigen. Die Frage lautet, was ist in Anführungsstrichen mein Boot, aus dem ich nicht bereit bin, herauszusteigen? Was ist mein Boot, aus dem ich nicht bereit bin, herauszusteigen? Petrus, der das Boot verlässt und mit beiden Beinen auf dem Wasser steht, ist eine echte Herausforderung an uns. Wir sind gefragt, ob wir diese Herausforderung annehmen. Hingehen zu Jesus oder einfach so weiterleben wie bisher. Zu mancherlei Dingen kann der Mensch gezwungen werden. Vieles mag er widerwillig tun. Aber glauben kann er nur, wenn er will. Das ist der große Unterschied. Glauben kann der Mensch nur, wenn er will. Eine wichtige Entscheidung ist immer eine Sache des Mutes. Es ist aber doch unvergleichlich mehr Sache des Mutes, sich letztlich auf nichts auf der Welt zu verlassen, sondern sich sozusagen durch alles hindurch auf Gott, auf Jesus einzulassen. Ich kann Kontakt mit einer Gruppe von Christen haben und muss dadurch trotzdem keinen einzigen Schritt auf Jesus zugehen. Ein milieubedingter, ein einfach aus der Kindheit mitgeschleppter Glaube ist nicht der Glaube, den Jesus meint. Albert Schweitzer hat einmal gesagt, wenn er in einer Garage geboren ist, ist deshalb noch längst kein Auto. Das heißt, ich kann ab und zu die Bibel lesen und mir schöne, erbauliche Gedanken darüber machen und muss deshalb noch längst nicht wirklich Jesus Christus begegnen wollen. Ich kann mich meinen Nachbarn gegenüber als frommer Mensch ausgeben und die Leute hier im Dorf denken wahrscheinlich auch, der geht immer Sonntagmorgens hier in die Wiesenstraße, der muss fromm sein. Aber vielleicht will ich wirklich mit Jesus Christus gar nichts zu tun haben. Dazu passt folgende Geschichte. Ein Mann parkte sein Auto vor einem Supermarkt. Als er zurückkam, sah er, dass der Kühler eingedrückt war, fand aber keine Spur von dem Wagen, das den Schaden verursacht hatte. Er wollte die Hoffnung schon aufgeben, da bemerkte er ein unter den Scheibenwischer geklemmtes Papier. Als er es öffnete, fand er folgende Mitteilung. Während ich diesen Zettel für Sie schreibe, beobachten mich mindestens 16 Leute. Sie glauben, ich gebe Ihnen meinen Namen und meine Adresse. Gerade das tue ich aber nicht. Ist jetzt kein Tipp fürs nächste Einparken, nicht? Verstehen Sie, wie oft deckt sich bei Menschen der Augenschein nicht mit ihrer tatsächlichen Denk- und Handlungsweise? Und es gibt auch heutzutage so viele Lebensformen, die sich deshalb nur innerhalb des Bootes abspielen, weil sie nicht auf die wirkliche Begegnung mit Jesus hinziehen. Aber innerhalb des Bootes, bei den dort versammelten Jüngern, herrschte ja bekanntlich die Angst. Grauen, ein Gespenst, ein Mann auf dem Wasser, das darf doch nicht wahr sein. Das hat es doch noch nie gegeben. Denken wir nicht auch oft so? Was ich nicht verstehe, kann keine Wirklichkeit sein. Doch zur Wirklichkeit unserer menschlichen Existenz gehört mehr. Eben auch die Wirklichkeit, dass Gott zum Beispiel Kontakt mit uns aufnehmen will. Durch die Bibel und das Gebet. Ich muss mich nur auf Jesus einlassen. So kann ich seine Nähe tatsächlich beim Bibellesen verspüren und merken, wie er zu mir spricht. Jesus hat verheißen, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Diese Empfehlung von Jesus tritt selbstverständlich nur dann in Kraft, wenn ich das tue, was er sagt. Das ist das Entscheidende. Wenn ich das tue, was er sagt. Wenn ich seinen Vorschlag in meinem Leben zur Anwendung bringe. Ein portugiesischer Seifenfabrikant sagte einmal zu einem Priester, das Christentum hat nichts erreicht. Obwohl es schon 2000 Jahre gepredigt wird, ist die Welt nicht anders geworden. Es gibt immer noch Böses und böse Menschen. Daraufhin zeigte der Priester auf ein ungewöhnlich schmutziges Kind, das am Straßenrand im Dreck spielt und bemerkte, die Seife hat auch nichts erreicht. Es gibt immer noch Schmutz und schmutzige Menschen in der Welt. Daraufhin entgegnete der Fabrikant, Seife nutzt nur, wenn sie angewendet wird. Der Priester antwortete, so ist es auch mit dem christlichen Glauben. Es geht also darum, das zu tun, was Jesus gesagt hat. Und dann abzuwarten, was dabei herauskommt. Und wenn einmal ein erster Schritt geschehen ist, wird sich der Weg für weitere Schritte öffnen. Nun gibt es aber Menschen, die glücklicherweise den ersten Schritt getan haben, sich seitdem aber beruhigt in dem Sessel der Selbstgenügsamkeit zurücklehnen und sagen, ach, ich habe mich doch vor Jahren bekehrt, seitdem ist alles gut. Doch die Erfahrung des Petrus lehrt, auch wenn der erste Schritt getan ist, wird der zweite Schritt nicht selbstverständlich. Petrus geht ja nur so lange auf dem Wasser, wie er Jesus im Blick behält. Und er sinkt in dem Augenblick, in dem er auf die Wellen schaut und von Jesus wegsieht. Der Theologe Hans-Joachim Eckstein hat gesagt, wer über das Wasser geht, sollte nicht auf die Größe seiner Schuhe schauen, sondern auf die Größe Gottes. Wir werden im Leben immer wieder von irgendwelchen Wellen bedroht sein. Und wir Christen brauchen auch nicht zu verschweigen, dass wir dort versagen, wo wir uns nicht mehr auf Jesus verlassen, sondern mehr mit irgendwelchen Mächten rechnen oder unserer eigenen Kraft vertrauen. Petrus sinkt ja nicht ein, weil er kein Selbstvertrauen mehr hat. Wenn einer Selbstvertrauen hatte unter den Jüngern, dann war das Petrus. Nein, weil er in diesem Moment von Jesus wegsieht auf die Wellen. Petrus sieht auf einmal nur noch gefährliche Wellen. Alte Fischererfahrungen brechen in ihm auf. Panische Angst vor der Tiefe überkommt ihn. Der Zweifel regiert. Er schaut auf das brodelnde Wasser und verliert Jesus aus den Augen. Er schaut auf die sogenannten Tatsachen und beginnt zu sinken. Aus dieser Geschichte können wir lernen, was Glauben an Jesus heißt. Auf Jesus sehen und damit rechnen, dass er stärker ist als wir selbst, stärker ist als andere Menschen und stärker ist als alle uns bedrohenden Mächte. Im Einzelnen sieht das so aus. Wer sich auf Jesus einlässt, erkennt, dass er nicht mehr auf sich selbst angewiesen ist. Wer mit der Schuld seines Lebens nicht fertig wird, der kann wie Petrus beten, Herr, hilf mir. Wer heute heraus will aus seinen unbefriedigenden Lebensgewohnheiten und mit Jesus ein anderes, ein neues Leben beginnen möchte, der kann auch wie Petrus beten, Herr, hilf mir. Und wer spürt, dass er die letzte Wegstrecke seines Lebens angetreten hat, antreten muss, der kann auch wie Petrus beten. Herr, hilf mir. Was es auch ist, ich kann beten, Herr, hilf mir. Wenn Jesus uns anspricht auf unseren mangelnden Glauben, wenn Sie heute Morgen gespürt haben, dass er Sie anspricht auf Ihren mangelnden Glauben, dann tut Jesus das ja nicht, um Sie in Ihrem Versagen bloßzustellen, sondern er will Ihr Vertrauen gewinnen. Er will Sie gewinnen für Gott, weil es aus seiner Sicht nichts Besseres für Sie im Leben gibt. Die Geschichte, die Matthäus berichtet, schließt ja dann mit dem Bekenntnis der Bootsinsassen zu Jesus, du bist wirklich Gottes Sohn. Wer Jesus als Sohn Gottes glaubhaft bekennen will, muss selbst seinetwegen den Boden unter den Füßen verloren haben und zugleich gegen alle Wahrscheinlichkeit die Erfahrung gemacht haben, dass auch Bodenlosigkeit nicht bodenlos ist bei ihm und das Wasser trägt wie festes Land. Wer den Schritt zu Jesus wagt, gewinnt ein unvergleichliches Leben. Nicht ohne Wind und Wellen, nicht ohne Wind und Wellen, aber an der Hand des Herrn, der uns so festhält, innerhalb und außerhalb des Bootes, dass uns nichts passieren kann. Amen. Lassen Sie uns beten und soweit es möglich ist, dazu aufstehen. Vater im Himmel, das ist das Großartige, dass du durch Jesus Christus in diese Welt gekommen bist und uns diese Botschaft gebracht hast, dass wir selbst in den größten Stürmen unseres Lebens nicht abgetrieben werden müssen von diesem Strom der Vergänglichkeit, sondern dass du uns darin einen ganz festen Halt schenkst, in guten und in schlechten Tagen. Und darum bitte ich dich ganz herzlich, für heute, für morgen, für die Zukunft, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir in deiner Hand sind und den Kontakt zu dir nicht abreißen lassen und bei dir bleiben. Und deshalb dann, egal wie die Zeiten sind, ganz gelassen, getrost und hoffnungsvoll in die Zukunft gehen können. Amen.